SWR 2 Wissen.
Frauen verstehen Fechten anders als Männer. Männer, glaube ich, wollten immer so ein bisschen wie D'Artagnan halt auch richtig spektakuläre Treffer setzen, während Frauen ein bisschen mit dem Eiskunstlauf verwandt sind. Es sollte dann auch noch ganz nett aussehen.
Auch ein Gegentreffer ist eine Information für die nächste Aktion auf der Bahn. Und ich muss halt aussieben, was ist eine relevante Info gewesen und was ist eine Sache, die muss ich wegdrücken. Und das ist schon eine sehr hohe geistige Anforderung für den Sportler.
Zu reagieren, zu agieren, auch mal mutig Entscheidungen zu treffen, das ist eine Kernkompetenz für Führungskräfte. Und deswegen gehen heute auch viele Unternehmen in Team-Incentives fechten die ja.
Es sind einfach Länder aus dem Süden dabei, die hat man früher nie im Fechten gesehen, genauso aus dem Osten auch teilweise. Und damit ist klar, wenn mehr sich drum streiten, kommt in der Spitze halt auch weniger an.
Moderne Musketiere. Fechten als Leistungssport mit Tradition. Eine Sendung von Rainer Volk.
So, 3 Schritte vor langsam. Und 2 Schritte vor schnell, ohne Streckung. Nur alternativ, 3-mal langsam, 2-mal schnell vor, okay?
Fechtern beim Training zuschauen, das können Neugierige überall in Deutschland. Es gibt in der ganzen Republik knapp 500 Vereine, in denen dieser Kampfsport betrieben wird. Manche Clubs sind groß und haben über 100 Fechter in ihren Reihen. Bei anderen, wie hier beim Turnverein in Rastatt, kommen nur ein Dutzend Jugendliche und Erwachsene zum Üben. Beim ersten Zuschauen ist das, was Fechter Beinarbeit nennen, seltsam. Auf das Kommando des Trainers hin wird geübt, wie Schritte auf einer Fechtbahn korrekt zu machen sind. Immer ein Bein vorne, das hintere Bein im 90-Grad-Winkel nachsetzend, vorwärts und rückwärts. Dazu zeigt der Arm über dem vorderen Bein auf einen imaginären Gegner, der andere ist abgewinkelt, nach hinten oben gerichtet. Alle Fechter tragen normale Sportkleidung und schwitzen. Was bewegt Jugendliche dazu, zu fechten, statt Fußball zu spielen oder Leichtathletik zu betreiben?
Mir haben so Dinge wie Schwert und so weiter schon immer gefallen. Also habe ich mir gedacht, wieso versuche ich das Ganze nicht einmal? Und sieh da, es hat mir gefallen und ich mache es immer noch.
Es hat mich einfach mal interessiert. Also es war einfach interessant. Ich wollte mal was Neues ausprobieren.
Ja, ich bin da drauf gekommen durch die Schule, weil meine Schule das angeboten hat. Und das hat mir dann gefallen und seitdem mache ich das eigentlich auch.
Mein Bruder war schon fleißig am Machen. Dann habe ich mir gedacht, wieso nicht? Ich kann es ja auch mal ausprobieren.
Der Hinweis auf die Laserschwertkämpfe der Star-Wars-Filme zeigt, wie stark Ritter- und Räuber-Klischees noch für das Fechten werben. Etwa 9000 Schüler, Jugendliche und Junioren unter 20 Jahren üben in Deutschland diesen Sport aus. Das ist zwar nur ein Bruchteil derjenigen, die auf dem Fußballplatz oder dem Handballfeld einem Ball nachjagen. Fechten ist kein Volkssport, doch sind Zahlenangaben bei diesem Sport mit Vorsicht zu behandeln, wie ein Blick auf die Webseite des Deutschen Fechterbunds, dem Dachverband der Sportart, zeigt.
Die Zahl derer, die in Deutschland hobbymäßig dem Fechtsport nachgehen, wird auf ca. 25.000 geschätzt. Genaue Zahlen gibt es keine, da lediglich die Fechter von der Statistik erfasst werden, die eine nationale Lizenz erwerben. Für einen Athleten, der bei Wettkämpfen antritt, ist dies ein Muss. Für diejenigen, die nur aus Spaß an der Freude dem Fechtsport frönen, keine Notwendigkeit.
So, legt wieder eine Runde. Fechtstellung bitte. Und 2 Schritte vorwärts. Und nochmal 3 Schritte vorwärts. Schwung zurück. Schritt zurück. Schritt vor. 3 Schritte vor.
Obwohl die Übungen beim Training des Rastatter TV hörbar anstrengen, gilt hier auch vor allem das Motto nur aus Spaß an der Freude. Viele der jungen Fechter betreiben keinen Hochleistungssport, sondern haben ganz persönliche Motive.
Spaß am Fechten macht mir, wenn man auch merkt, dass man gegen den Gegner gewinnen kann, gegen den man jetzt nicht unbedingt körperlich überlegen ist.
Ich denke einfach so der Mix, dass man Ausdauer braucht, aber auch Schnelligkeit und dass man so taktisch vorgehen muss und dass man halt sehr genau arbeiten muss.
Fechten ist auch sehr körperlich. Gerade wenn es dann, sage ich mal, intensiver wird, dann kann das auch schon sehr, sehr sportlich werden, weil man sich die ganze Zeit hin und her bewegt. Auch viel Sachen wie Strecken und schnelle Sprünge, Schritte dabei sind.
Fechten zählt zum Kern der Olympiasportarten. Es stand schon 1896 in Athen, den ersten Spielen der Neuzeit, auf dem Programm. 1920 durften erstmals auch Fechterinnen bei Olympia an den Start, viel früher als bei den meisten anderen Disziplinen. Damals bereits glichen Degen, Florett und Säbel nicht mehr jenen Nahkampfwaffen, die der Mensch seit tausenden Jahren benutzte, um Feinde zu töten oder zu verletzen. Auf der Webseite des Deutschen Fechterbunds heißt es über moderne Degen, Florett und Säbel:
Der Begriff Degen kommt aus dem französischen Dag, langer Dolch. Es handelt sich um eine Stichwaffe mit einer langen, schmalen, dreikantigen, elastischen und geraden Klinge. Florett kommt von französisch Fleur, Blume, nach der Form des Schutzes, der auf der Spitze der Waffe aufgesetzt ist. Das Florett ist ebenfalls eine reine Stichwaffe. Der Säbel ist eine Hieb- und Stichwaffe. Treffer können sowohl mit der Spitze als auch durch Hiebe mit Schneide oder Rückschneide erzielt werden.
Ebenso wichtig wie die Waffe sind beim Fechten Maske, Handschuhe und die weiße Schutzkleidung aus verstärkten Kunststoffen. Sie sind der Grund, weshalb selbst bei den seltenen Unfällen bei diesem Sport kaum Schlimmeres passiert als ein paar blaue Flecken, obwohl viele Gefechte ausgesprochen rasant verlaufen. Dabei gibt es nur wenige Haudegen unter den Fechterinnen und Fechtern, weiß Bernd Barth. Er war lange Professor für Trainingswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Leibeskultur in Leipzig. Er hat mehrere Fechtbücher geschrieben und bildet Fechttrainer aus.
Es gibt ja sogenannte Angriffsfechter, Verteidigungsfechter, es gibt die guten Taktiker, es gibt die, die schnell fechten, es gibt die, wie man sagt, die aus dem Bauch heraus richtige Entscheidungen fällen. Also da ist eine ganze Palette. Da muss sich niemand irgendwie zu sehr eingeengt fühlen, dass er, wenn er die bestimmte Körpergröße nicht hat, kein guter Fechter werden könnte.
Die hintere Schulter einfach etwas wegdrehen, dass weniger trefflich angeboten wird.
In Leipzig hat Bernd Barth nach der Deutschen Einheit dafür gesorgt, dass die dortigen Fechter mit der Konkurrenz aus den erfolgreichen westlichen Trainingszentren in Tauberbischofshain, Heidenheim und Bonn Schritt halten konnten. Einer seiner Musterschüler ist Jörg Fiedler. Fiedler hat bei den Olympischen Spielen in Athen 2004 eine Bronzemedaille mit der Degenmannschaft gewonnen und war zweimal, zuletzt 2013, Europameister in der Einzelkonkurrenz. Heute arbeitet er als Trainer am Leipziger Olympiastützpunkt.
Jetzt wollte ich hier locker lassen und dann könnte man jetzt wieder reden, je nachdem. Also wenn Sie jetzt ein Kind wären, ein kleines Kind, wollte ich schon versuchen, wenn wir die Feststellung haben, dass wir aktiv in beiden Beinen arbeiten können. Also ich kann nicht nur einen Schritt komplett machen, ich mache einen halben Schritt nach vorne, nach hinten, setze wieder ran.
Dem Reporter erklärt Fiedler, wie er sich korrekt hinstellen muss zu Beginn eines Gefechts. In den Knien federn, den Waffenarm nach vorne halten, die Schritte korrekt vorwärts wie rückwärts. Und dabei schön locker bleiben. Es sind viele Kleinigkeiten, die ein Fechter beachten muss. Und natürlich sollte er nie den Gegner aus den Augen lassen. Greift er an, gilt es, den Stoß mit der Waffe abzuwehren, auszuweichen oder den Moment zum Gegenangriff zu nutzen. Dafür muss der Abstand passen, die sogenannte Mensur, sonst ist der Gegner außer Reichweite. Jörg Fiedler formuliert das Gleichzeitige an athletischer und an geistiger Herausforderung so:
Auch ein Gegentreffer ist eine Information, die ich eigentlich nutzen sollte für die nächste Aktion auf der Bahn. Und ich muss halt aussieben, was ist eine relevante Info gewesen und was ist eine Sache, die muss ich wegdrücken. Das ist halt einfach passiert. Es spielt aber jetzt für die folgende Handlung keine Rolle. Und das ist schon eine sehr hohe geistige Anforderung für den Sportler, weil es eben nicht nur darum geht, seine eigene Aktion umzusetzen, sondern sie muss eben auch in den Kontext des Gefechts des Gegners passen.
Fiedler ist selbst ein gutes Beispiel dafür, dass diese Anforderung auch einen talentierten Sportler überfordern kann. Er verkrampfte in den entscheidenden Augenblicken eines Gefechtes manchmal und ließ sich daraufhin von einem Sportpsychologen beraten.
Weil ich zu viel nachgedacht hatte, auch ein bisschen unsicher geworden bin, weil ich es zu gut machen wollte. Also es war einfach so, dass ich wirklich alle Eventualitäten ausschließen wollte und dann nicht günstige Entscheidungen getroffen habe. Und da erstmal eine Form zu finden, sich besser vorzubereiten und dann auch auf der Bahn sich auf die Sachen zu konzentrieren, die relevant sind in dem Moment. Und das war einfach ein Punkt, an dem wir gearbeitet haben.
Geholfen haben Fiedler Beratungsgespräche mit dem Psychologen Dr. Arno Schimpf. Er unterstützt seit einem Vierteljahrhundert Spitzensportler aus vielen Disziplinen und erklärt, dass im Fechten der Augenblick eine besondere Rolle spiele, im Unterschied zu allen anderen Sportarten, die er kenne.
Da ist der Zeitfaktor, in dem Entscheidungen fallen, der ist nicht so dramatisch. Im Fischen geht es halt wirklich darum, wenn es jetzt ins 14 steht, ein Gefecht geht bis 15, ist eine Momententscheidung, die eben nicht revidierbar ist. Wenn du im Fußball mal einen Elfmeter verschießt in der 17. Minute oder dreimal in der ersten Halbzeit als Torjäger nebendran schießt, dann ist es wiederholbar in der zweiten Halbzeit. Ja. Aber im Fechten eben nicht. 15, 14, du bist draußen und ausgeschieden. Ne?
Genau, aber Handgelenk. Arbeit, also nicht schlagen, sondern drehen.
Einzelübungen mit Trainer nennen Fechter Lektionen. Quasi im Duo geht es dann mehrere Minuten die 14 Meter lange Bahn hoch und runter. Immer wieder macht der Schüler die gleiche Bewegung, kommentiert der Trainer Fehler und Fortschritte.
Wenn das Signal kommt, du kontrollierst es.
Das Tempo bei Jörg Fiedlers Lektion mit einem Leipziger Nachwuchsfechter ist noch verhalten. Spitzenathleten absolvieren sie in schweißtreibender Höchstgeschwindigkeit, denn in den Wettkämpfen kommen Angriffe und Paraden im Hundertstelsekundentempo. Angriffe und Paraden müssen dann zentimetergenau passen, quasi automatisch und wie im Schlaf abrufbar sein.
Wir haben in Summe 97 Starter und werden runterfechten in der Vorrunde auf insgesamt 78 Starter.
Reutlingen im April 2016. Deutsche Meisterschaften der Degenfechter in der Altersklasse bis 17 Jahre. Knapp 100 Jugendliche haben sich durch gute Platzierungen bei regionalen und nationalen Turnieren qualifiziert. Obwohl Meisterschaften immer besonders viel Ehrgeiz zutage fördern, geht es eher ruhig und konzentriert zu. Gebrüllt und geschimpft wird wenig. Entscheidungen der Schiedsrichter, der Obleute zu kritisieren, ist komplett tabu. Sportler wie Betreuern droht dann die Disqualifikation. Deutsche Meisterschaften sind immer auch eine Talentschau. Deshalb schlendert an diesem Samstag ein etwas untersetzter junger Mann in Trainingshose und rotem Sweatshirt samt Bundesadler auf der Brust durch die Reutlinger Halle. Mario Böttcher, der Nachwuchsbundestrainer bei den Degenfechtern. Worauf achtet er bei einem solchen Turnier? Was macht einen guten Fechter im Teenageralter aus?
Grundsätzlich, wie die technischen Fähigkeiten in dem Alter sind, aber natürlich auch, wer hat den Biss, dass man nicht den Kopf hängen lässt, auch wenn man jetzt verliert, trotzdem bis zum letzten Treffer wirklich versucht hat zu gewinnen. Und das sieht man bei jungen Sportlern relativ schnell, weil man eher dazu tendiert, ein bisschen die Schultern hängen zu lassen. Im Damensport sind es oft noch Tränen dabei und so. Wer sich da trotzdem immer noch körperliche Höchstleistung in seinem Maß abrufen kann, ist schon talentiert.
Kein Trainer unterwirft einen Nachwuchsfechter einem brutalen Drill mit endlosen Übungseinheiten ohne Abwechslung. Auch der zeitliche Aufwand hält sich bei Jugendlichen noch in Grenzen, berichtet Mario Böttcher.
Ich würde sagen, wenn man so 15, 16 Jahre ist, sollte man schon 3 bis 4 Mal regelmäßig fechten die Woche und dazu immer noch eine halbe Stunde Einzelunterricht beim Trainer, also Lektionen bekommen.
Kindern und Jugendlichen den Spaß am Training zu bewahren, ist heute wichtiger als früher. Deshalb gilt auch nicht mehr, was ältere Fechter erzählen, dass sie vor dem ersten Übungsgefecht über Monate nur in der korrekten Beinarbeit und der Stoßtechnik geschult wurden. Die Lockerung der Methoden hält der Trainingswissenschaftler Bernd Barth für geboten.
Man muss ein gutes Maß finden zwischen dem klassischen, ich sag mal, Technik-Drill und dem Möglichkeiten schaffen, frei zu fechten. Die wollen ja mal Treffer setzen. Und da macht man keinen Fehler. Fehler macht man, wenn man viele Male Falsches wiederholt, was sich einschleift. Aber wenn man mal 5 Minuten oder 10 Minuten da aufeinander losgeht, dann macht man keinen Fehler, sondern man entwickelt die Freude am Kampf.
Bernd Barth ist ein Tüftler unter den Fechttheoretikern. Obwohl seit einigen Jahren emeritiert, informiert er sich weiterhin über neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die seinen Sport betreffen könnten. Die Hirnforschung könnte möglicherweise dazu beitragen, die Reaktionsprozesse von Fechtern besser zu verstehen. Im Fachmagazin Fechtsport mutmaßte Barth in einem Aufsatz, dass die herkömmlichen Erklärungen für den Ablauf von Angriffen und Abwehrreaktionen überprüft werden müssen.
Lange ging vor allem die Psychologie von der linearen Abfolge aus: Perzeption, Kognition, Aktion. Für die beim Fechten blitzschnellen Interaktionen wäre dieser Prozess aber schlicht zu langsam. Es muss also eine Abkürzung geben, die von der Wahrnehmung einer Handlung bei anderen direkt zur eigenen Aktion führt.
Wie diese Abkürzung funktioniert, ist die große Frage, der auch Neurowissenschaftler nachgehen. In seinem Aufsatz weist Barth auf Forschungen über sogenannte Spiegelneuronen hin, Bestandteile von Hirnzellen, die bisher nur bei einer Affenart nachgewiesen wurden. Trotzdem meint er über die mögliche praktische Nutzanwendung.
Wenn wir unsere Fechter so trainieren könnten, dass die also in dem Moment, wo der Gegner vorgeht, möglichst früh erkennt, was da los ist, um aus der Mensur zu gehen oder einen Gegenangriff starten zu können, dann wäre das ja phänomenal. Und nach solchen Dingen suche ich immer auch bei den Neurophysiologen. Und jetzt geht es darum, und das ist ja die Trainingsmethodik, muss ja auch immer ein bisschen Vorlauf schaffen. Wie kann man denn das trainingsmethodisch umsetzen, dass das im Training trainiert wird?
Das Allee ist gekommen, beide Fechter stehen da in der Mitte, belauern sich jetzt natürlich, denn beide wissen, auf diesen Treffer kommt's vielleicht an. Arndt Schmidt auf dem Weg nach vorn und er trifft!
Eine Reportage von den Olympischen Spielen in Barcelona 1992 aus den goldenen Zeiten des deutschen Fechtsports. Über Jahrzehnte waren die Fechter verlässliche Medaillenbringer.
Fertig, los!
Olympische Spiele in Los Angeles 1984. Die Fechter erkämpfen sich zweimal Gold in Mannschaftswettbewerben, dazu zweimal Silber in Einzelkonkurrenzen.
Halt, Treffer, Punkt.
Olympische Spiele in Seoul 1988. Die Fechterinnen Anja Fichte, Sabine Bau und Zita Funkenhauser gewinnen Gold, Silber und Bronze im Damenflorett und werden Mannschaftsolympiasiegerinnen. Arndt Schmidt gewinnt Gold im Herrendegen. Dazu kommen zwei Silbermedaillen in Teamwettbewerben.
Halt, Treffer, Punkt.
In Barcelona 1996 sind es zwei Mannschaftsgoldmedaillen. In Peking 2008 folgen noch einmal zwei Olympiasiege in Einzeldisziplinen.
Vielleicht interessieren sich Fechtanalytiker wie Bernd Barth für neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden auch, weil diese großen Erfolge seit einigen Jahren ausbleiben. Dauerhaft in der Weltspitze mischen im Moment nur die Säbelfechter mit. Bei Florett und Degen dagegen wackelt die einstige Fecht-Weltmacht Deutschland. Bei den Olympischen Spielen in Rio ab 5. August hat sich erst gar keine deutsche Mannschaft qualifiziert. Nur vier Einzelfechter sind dabei. Jörg Fiedler erzählt, was aus seiner Sicht falsch läuft.
Es ist mit Sicherheit so, dass gerade was die Beweglichkeit, was die technische Ausbildung auf den Beinen angeht, also primär wirklich auf den Beinen, Beinarbeit, Beweglichkeit, Dynamik, Rhythmuswechsel, dass da die anderen Nationen sich weiterentwickelt haben und dass eben auch parallel die Nationen, die neu dazugekommen sind, gleich auf einem sehr aktuellen Niveau anfangen und deswegen auch natürlich da relativ leistungsstark sind.
Auch im Fechten gilt also die alte internationale Hackordnung nicht mehr. Verteilten einst Deutsche, Franzosen, Italiener, Russen, Ungarn und Rumänen die Medaillen unter sich, mischen heute viele Nationen mit ihren Athleten vorne mit, sehr zum Kummer der deutschen Funktionäre. Rainer Göringer ist Präsident des Südbadischen Fechterbunds und durch die Gremiensitzungen des Deutschen Fechterbunds gut informiert über die globale Entwicklung. Er führt einen Wissenstransfer als Grund dafür an, dass Asiaten, Amerikaner und Araber inzwischen international mithalten können.
Das sind dann osteuropäische Länder, die früher nichts mit Fechten zu tun hatten. Oder es sind auch Länder in den asiatischen Gebieten. Selbst Ägypten sticht jetzt mittlerweile ganz ordentlich vorne mit. Und da sitzen unglaubliche Gelder dahinter für die Trainer. Da wird eingekauft in Europa an Trainern, was geht. Die werden mit Riesengehältern gelockt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für unseren Sport hier in Deutschland dann zu überleben.
Vereine und Verband in Deutschland haben diese Internationalisierung zum Teil mitvollzogen. Nicht zuletzt, weil es immer weniger einheimische Trainer gibt. Und das liegt auch an der Bezahlung, die unattraktiv ist, wenn man bedenkt, dass Fechttrainer täglich in der Fechthalle stehen und viele Wochenenden bei Turnieren verbringen. Ulrich von Buch ist Präsident des Württembergischen Fechterbunds, mit etwa 2200 Mitgliedern einer der größten Landesverbände. Er sieht einen Zusammenhang mit dem Randsportstatus des Fechtens. Weil das Fernsehen den Sport nur selten zeigt, fehlten Sponsoren, seien die Siegprämien für den Gewinn eines großen Turniers geringer als zum Beispiel bei einem italienischen Fechter.
Ein Fußballer, der im Spitzenbereich ist, kann davon leben, ein Fechter wird davon niemals leben können. Der Trainer selber hat genau dieses gleiche Problem. Der wird sich nicht messen können mit einem Trainer, vielleicht im Handball, ich glaube auch im Leichtathletik ist das schon besser. Und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen sehen, dass das ein fair bezahlter Beruf ist und dass wir die erfolgreichen Fechter, die erfolgreichen Personen oder auch die, die einfach nur die in der Lage sind dazu, auch in diesen Trainerberuf ranbekommen.
Auffällig ist zudem, es gibt kaum Trainerinnen, auch nicht für jugendliche Fechterinnen. Zu den wenigen Ausnahmen zählt die Münchnerin Andrea Rosenhammer, die neben ihrem Beruf als Vermessungsingenieurin lange Jahre die Fechtabteilung eines Vereins führte. Die zierliche Mitfünfzigerin, die auf der Fechtbahn unglaublich energiegeladen und kampfeslustig wirkt, eröffnete im Jahr 2010 sogar eine private Fechtschule in der bayerischen Landeshauptstadt. Mit Erfolg. Schule und angeschlossener Sportclub haben etwa 100 Mitglieder. Rosenhammer ist überzeugt, es ist nicht gut, dass im Trainerbereich Frauen unterrepräsentiert sind, denn Mädchen wollen anders fechten als Jungs.
Frauen verstehen Fechten anders als Männer. Männer, glaube ich, wollten immer so ein bisschen wie D'Artagnan halt auch so echt kämpfen und so richtig spektakuläre Treffer setzen, während Frauen ein bisschen mit dem Eiskunstlauf verwandt sind. Es soll dann auch noch ganz nett aussehen und keine blauen Flecken geben. Also da sind so ein bisschen andere Gedanken im Kopf.
Fechten als Show bei einem Vereinskonzert unweit von München. Während die Dorfblaskapelle Musik des Films Piraten der Karibik intoniert, lässt Rosenhammer mit zwei befreundeten Fechttrainern verkleidet als Piraten auf der Bühne die Schwerter rasseln.
Man musste schon genau die Hiebe und die Bewegungen, es sind ja auch Bewegungen im freien Raum gewesen mit Sprüngen und Podest rauf, runter, also schwere Action. Da muss man dann schon wissen, wer wo steht, und wir haben uns dann auch blind aufeinander verlassen müssen. Wenn dann zwei gegen einen oder eins gegen eins und der andere mischt sich ein und so, also das war schon schwierig.
Solche Showauftritte sind immer wieder einmal gefragt. Vor allem Firmen scheinen zu begreifen, dass der Fechtsport Fähigkeiten trainiert, die auch in einem Unternehmen gut tun. Der Sportpsychologe Dr. Arno Schimpf ist sich sogar sicher, dass man mit Fechten die komplexen Anforderungen im Management gut trainieren kann, vor allem das Vorbereiten und Durchziehen von Entscheidungen.
Wenn man in die Entscheidung reingeht, muss man on top vorbereitet sein, also muss abwägen, man muss antizipieren, man muss dann letzten Endes auch diesen Risikoausgleich abwägen und dann trifft man eine Entscheidung. Aber man muss die Entscheidung treffen, das ist genau der Punkt. Und das ist im Unternehmenskontext oder in einigen Unternehmen oftmals ein Problem, dass dann Entscheidungen monatelang vor sich hergeschoben werden und dann irgendwie im Sande verschwinden. Das geht in dem Bereich nicht. Dann letzten Endes bist du auch am Markt nicht erfolgreich, ne?
Andrea Rosenhammer urteilt vorsichtiger. Sie glaubt, dass für ein Unternehmen ein anderer Aspekt des Fechtens nützlich sein kann, den Fechtlaien vom Motto aus Alexandre Dumas Roman Die drei Musketiere kennen, einer für alle, alle für einen, nämlich den Zusammenhalt untereinander. Der sollte auch bei einem Fecht-Teamwettbewerb trainiert werden, den Rosenhammer für ein Münchner Großunternehmen organisiert hat.
Da muss man als Mannschaft funktionieren. Und darum ging es bei diesem Teambuilding auch, dass man auch Schwächere mitzieht und dass die Schwachen mitgezogen werden. Auf der Bahn stehst du allein. Aber die Unterstützung kommt vom Team. Also da gingen dann schon die sozialen Barrieren, die da so zu diesem Teambuilding geführt haben, haben sich dann da so ein bisschen gelockert. War dann ganz nett.
Firmen-Events helfen den Spitzenfechtern in Deutschland jedoch nicht weiter. Das wissen die Funktionäre des Verbands nur zu genau. Deshalb tobt vor Olympia in Rio und den Weltmeisterschaften 2017 in Leipzig eine Debatte. Welche Leistungszentren und Olympiastützpunkte sind noch zeitgemäß? Welche Verbandsstrukturen von gestern? Zurzeit gibt es 20 Landesfechterbünde in Deutschland. Rheinland-Pfalz hat 2, Baden-Württemberg sogar 3. Einen für Nordbaden, einen für Südbaden und einen für Württemberg. Das zeigt, welche Rivalitäten zwischen Vereinen wie Heidenheim und Tauberbischofsheim bestehen und welche Befürchtungen kleinere Vereine hegen, mit ihren Interessen kein Gehör zu finden. So meint Rainer Göringer vom Südbadischen Fechterbund zum Beispiel, bei einer Wiedervereinigung zu einem baden-württembergischen Verband werde der Breitensport beiseite geschoben.
Wir haben uns in Südbaden zum Leistungssport bekannt, in ganz Baden-Württemberg natürlich auch der Württembergische und der Nordbadische Fechterbund, aber auch Breitensport ist für uns immerhin noch wichtig, weil wir müssen ja aus dem Breitensport unsere zukünftigen Leistungsträger akquirieren können, sage ich jetzt mal. Ja.
Ulrich von Buch hingegen wirbt für einen Zusammenschluss. Er argumentiert, dass dann die Fördergelder von Bund und Ländern effizienter eingesetzt werden könnten. Aber er berichtet auch von Gesprächen mit Sportpolitikern, in denen unrealistische Erfolgskriterien aufgestellt werden.
Für die Bemessung der Zuschüsse und Gelder zählen die Finalplatzierungen. Da gibt es tatsächlich Listen, wo das abgehakt wird. Vor nicht allzu langer Zeit hat Lothar de Maizière ein Interview gegeben, in dem er klar gesagt hat, also er erwartet, dass die Ergebnisse bei Olympischen Spielen wieder in den Bereich kommen, wie wo wir 1988 gewesen sind. Das ist einfach sportpolitisch nicht mehr machbar. Das wird nicht mehr funktionieren, das geht nicht mehr und das ist sehr schwierig rüberzubringen.
Es scheint, als herrsche bei den einst so erfolgsverwöhnten Fechtern eine Art skeptischer Realismus, was die Lage ihres Sports anbetrifft. Eine gesunde Basis gäbe es weiterhin, sagen alle. Nun gelte es, daraus wieder eine Leistungsspitze zu formen, die auch international erfolgreich ist und Medaillen holt. Eine Revolution, meint Nachwuchsbundestrainer Mario Böttcher, werde es wohl kaum geben, aber ein Ende des ungeordneten Nebeneinanders von Verbänden und Talentförderung.
Der Grundbaustein des deutschen Sports sind die Vereine. Jeder von uns Sportlern ist in irgendeinem Verein groß geworden, hat ein Herz für einen Verein. Das sollte man beibehalten. Natürlich muss man irgendwann dazu kommen, dass die Leute, die sich als gut, erfolgreich herauskristallisiert, dass die auch zusammen trainieren. Also es ist ein völlig logischer Schritt, dass man mit den Besten aus der Nation zusammen trainieren muss, um international leistungsfähig zu sein.